Herzlich willkommen zum Podcast Memento Mori, Gespräche über den Tod und das Leben davor. Ich bin Caroline Kerschbaumer und ich spreche mit unterschiedlichen Menschen über den Tod, über das Sterben, über Vergänglichkeit und damit natürlich auch übers Leben.
Im Grunde denke ich, was ich jetzt noch an Leben habe, das ist so ein eigentlich ein bisschen überflüssig, aber das Überflüssige muss man dann ja auch nehmen, ja. Ich habe immer eigentlich wieder Freude am Leben gehabt. Auch jetzt, ich habe Freude am Leben, denn ich halte den Tod für den Höhepunkt des Lebens. Du weißt nie, wann es zu Ende ist. Wenn du etwas machen willst, jetzt.
Vielen Dank, liebe Ursula Leyen, dass du heute dieses Gespräch mit mir führst. Ich stelle dich mal kurz vor, du bist Meditationslehrerin, Yogalehrerin, du hältst buddhistische Retreats und bist buddhistische Dhamma-Lehrerin. Du hast auch eine Ehrung bekommen als älteste buddhistische Lehrende und auch, habe ich gelesen, 2024 den Award als Outstanding Woman in Buddhism. Du bist vor kurzem 98 Jahre alt geworden. Alles Gute noch im Nachhinein, ist ja noch nicht lang her.
Dankeschön. Danke.
Und ich freue mich, dass wir dieses Gespräch heute führen. Vielleicht gleich zu Beginn. Es geht eben um das Thema Tod, es geht um Endlichkeit, um Vergänglichkeit. Wie ist dieses Thema für dich? Was sind so deine ersten Gedanken dazu, wenn es um dieses Thema geht oder auch Gefühle vielleicht, wenn wir darüber sprechen?
Ja. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich überhaupt darüber sprechen darf, liebe Carolina, Caroline, glaube ich, heißt es wirklich, Kerschbaumer, wunderbar. Und ich finde es gut, dass man ruhig und nicht emotional gleich aufgebracht über Tod und Sterben sprechen kann überhaupt. Und das Thema wird ja im Buddhismus sehr viel behandelt. Ich kam erst zum Buddhismus und dachte, wie schön, meditieren, ich komme zur Ruhe, ich komme auch zu dem Erleben des Jetzt, also bewusst das Leben anzunehmen und zu erleben, wunderbar. Und dann kam sehr bald immer Loslassen, Sterben, Vergehen, kam immer wieder rein. Also das hat mich dann auch im Kloster Kandubuddha, wo ich immer war, sehr erstaunt, dass man also alten, fast sterbenden Mönchen nur das sagte, was sie zu rezitieren hätten. Leben ist unsicher, Tod ist sicher. Das war das, was sie rezitierten, ständig immer wieder Leben, natürlich in Pali. Mhm. Und ich dachte, ist das nicht trostlos? Einfach nur sagen, Leben ist unsicher, Tod ist sicher. Aber es ist ja die Wahrheit und es geht im Buddhismus grundsätzlich um die Wahrheit. Mhm. Und das habe ich dann auch begriffen und ich habe gemerkt, das, was man ja Sterben nennt, ist ja im Grunde natürlich Loslassen. Und das Loslassen wird in der Meditation ständig geübt. Man lässt Gedanken los, man ist nur beim Atem, richtet seine Konzentration, Achtsamkeit auf den Atem, bleibt möglichst beim Atem und alles, was dann nebenher an Emotionen, Gedanken kommt, loslassen, loslassen, loslassen. Warum? Warum? Wir wollen ja gerne schöne Gedanken haben und Ideen und so. Im Grunde belastet es sehr. Und im Buddhismus, wenn man dann genauer hinkommt, wird man so langsam hingeführt dahin, dass all das drumherum immer nur Egoismus ist. Ego, ich brauche mein Ego, ich muss es anerkennen, ich muss da viel drüber denken und reden und grübeln und alles. Das ist großartig, da bin ich großartig, aber es ist gar nicht großartig, es belastet bloß, man ist unfrei, man fühlt sich unfrei, immer in gewisser Klemme oder gefangen in irgendeiner Form. Und dieses Auflösen können, das geht eben nur, dass man entweder in der Meditation wirklich mal nur bei einem Meditationsobjekt ist, was ja meistens der Atem sein kann, aber auch was anderes, nur bei der einen Sache und alles andere mal lassen können. Das ist gar nicht leicht. Und dann merkt man, wie befreiend das ist. Und dass man durch dieses Befreiende, wenn man das wirklich durchhalten kann, eine längere Zeit, gibt es das Gefühl von Einheit. Man ist nicht mehr dualistisch denken und was anderes, sondern es ist wirklich, es ist nur eine Sache, ein Gefühl. Und das nennen wir ja Samadhi. Und dieses Samadhi-Gefühl ist sehr schön und das heißt eigentlich loslassen. Samadhi heißt loslassen. Wenn man das kann, dann kommt man in ein wunderbares Gefühl, was wir eigentlich suchen.
Du sagst, Sterben ist eigentlich Loslassen. Was würdest du denn sagen, ist der Tod? Wie würdest du beschreiben den Tod?
Tod ist eigentlich vielleicht nur eine Schranke, in eine andere Welt hinüberzugehen. Die hiesige Welt mit all ihren Sachen, ja, die zu verlassen, ist auch nicht ganz einfach, weil man ja da seine vielen liebenden Leute hat und Menschen hat, die man, Familien und was alles ist, bis zu den Urenkeln, die ich habe und mit denen man gerne zusammen ist. Aber man merkt, es ist gut, einmal frei zu sein, einmal wirklich die Freiheit zu bekommen von diesem, ja, ich wollte gerade Lebensballast sagen, aber es ist ja auch schön, aber es ist trotzdem irgendwo ein Ballast, was man alles mitschleppt im Leben und so. Und das mal alles mal abwerfen zu können, ist eine Genugtuung und es ist auch eine Erlösung.
Und ist es auch deswegen, ich hab gehört, in einem anderen Interview hast du eben auch gesagt, ich gehe gerne und habe auch keine Angst davor. Ist das deswegen, also aus dem Grund, was du jetzt gerade gesagt hast?
Ja, ich habe keine Angst davor. Eigentlich ist es durch tiefere Erkenntnis im Buddhismus. Und da gerade vom Buddha werden die universellen Gesetze, die alles Leben und alles im Universum eben regeln oder in Gang halten, würde ich sagen, das Leben in Gang halten, ist die Vergänglichkeit als ein Phänomen, als ein Gesetz, ist das Leid oder Unvollkommenheit, dass nichts hundertprozentig sein kann, weil sonst ja nichts sich entwickeln kann. Wenn alles fertig ist, hundertprozentig, gibt es keine Entwicklung mehr. Und Leben besteht aus Entwicklung. Also es ist ein Lebensprozess, die Unvollkommenheit, die Fehlerhaftigkeit, die Schwächen. Dass man das mal begreift, das ist richtig im Leben. Natürlich sich nicht da reinfallen lassen, was damit machen, aber trotzdem es akzeptieren. Und das Dritte ist die Substanzlosigkeit, dass alles vergeht, sich auflöst irgendwann mal, ob Mensch oder Dinge, Sachen, sogar vielleicht die Erde. Wir wissen es nicht so genau, aber wir sehen die Auflösung, die ist da. Und die wird ja versucht aufzuhalten durch Plastik und all diese Sachen, die wir heutzutage haben. Und das ist gegen die Natur arbeiten. Und wir merken jetzt, wie das wieder auf uns nicht gut zurückkommt, dies gegen die Natur zu sein. Es ist nun mal, der Verfall ist drin und er gehört zum Leben auch dazu.
Und da hat dir eben diese tiefere Erkenntnis, wie du es genannt hast, geholfen, ja. zu diesen Punkten.
Genau. Diese, dass das alles vergehen muss, dass es ein Lebenszweck ist eigentlich, dass es aufbaut, vergeht, dass immer die Wellen nacheinander kommen. Sonst könnte ja nicht etwas Neues entstehen, wenn nichts vergeht.
Und man könnte ja diese Dinge jemand erzählen, als Wissen, als Fakten, so ist es. Aber du hast es ja auch genannt, tiefere Erkenntnis. Wie kommt man denn zu dieser tieferen Erkenntnis? Wie passiert das?
Ja, bei mir war das auch erst Fakten. Ich habe gedacht, aha, was der Buddha da sagt, ist ja großartig, aber wie lebe ich das oder wie kommt das? Und dann wurde es umgesetzt, du sollst es sehen beim Atmen, wie jeder Atemzug entsteht, wie jeder Atemzug vergeht, dass keiner entstehen kann, wenn nicht einer vergangen ist. Dass du so diese Vergänglichkeit praktisch also erkennst durch so einfache Sache des Atmens. Oder heute ist meine Enkeltochter sagte mal, schon wieder lange her, da war es glaube ich 7 Jahre an, Mama, immer ist heute. Erst dachte ich, und die Mama dachte, ach, heute so mit morgen und gestern, sage ich, ganz toll, ganz toll. Es gibt immer nur ein heute, denn das gestern und morgen, das kannst du nicht mehr leben, aber das heute lebst du und das ist das Jetzt, da bist du drin. Und so, dadurch das Erkennen, dass es nur ein Augenblick des Lebens ist und dann ist es schon vorbei. Immer wieder. So entsteht Leben oder so geht Leben weiter. Und einmal ist eben der Augenblick, der vergeht dann nicht nur im Augenblick, dass was Neues entsteht, sondern das Neue entsteht sehr anders beim Tod. Da ist es eben nicht wie der Tag und der Nächste kommt und wieder einer und wieder einer wieder. Wissen wir nicht, was kommt. Aber es scheint ja so, auch im Buddhismus, dass man etwas bekommt, eben, was man noch nicht hatte. Und das kann unruhig machen. Wir möchten gerne wissen, was los ist, was kommt. Aber wenn man neugierig ist und sagt, ich möchte eigentlich auch was ganz Neues, mich einlassen auf was ganz Neues, kann es auch wie ein neues Erlebnis sein. Mhm. Ja. Mhm. Dass Tod ein neues Erlebnis ist, das möchte ich gerne erleben.
Und hattest du diese Einstellung immer schon so oder hattest du früher auch mal mehr Angst davor oder warst du da immer schon sehr gelassen oder sogar positiv?
Nein, früher hatte ich natürlich Angst. Ich war übrigens Christin und als Kind und Jugendliche habe ich immer den lieben Gott zitiert, damit er mir hilft, wenn irgendwas schwierig war und dachte immer, der steht mir bei, weil es ja hieß, er kann alles, also kann er mich auch retten oder kann er mir helfen und so. Das war eigentlich gut. Richtig, dieses freie Erkennen und akzeptieren habe ich erst im Buddhismus gelernt. Mhm. Und da wird eine tägliche Betrachtung gemacht, die 5 täglichen Betrachtungen, wie alles, was lebt, bin auch ich dem Alter unterworfen. Wie alles, was lebt, bin auch ich der Krankheit unterworfen. Und wie alles, was lebt, bin ich dem Tod unterworfen. Und dem Verlust. Und dann kommt, nachdem man das gesagt hat oder sich vorgestellt hat, dann kommt die karmische Version, was kann ich trotzdem tun? Wie ich damit umgehe, das ist jetzt meine Sache. Dass die Dinge gesetzmäßig so ablaufen, ist richtig. Aber ich habe einen Freiraum, damit umzugehen. Ich kann mich beklagen, ich kann jammern, ich kann unglücklich sein oder mich verschließen vor allem. Oder ich kann es annehmen und kann damit leben und kann möglichst Heilsames oder Gutes tun für mich und für andere. Das ist ja möglich. Und das spielt eine große Rolle. Das nennen wir Karma im Buddhismus und Ka heißt tun, also was tue ich mit den Dingen im Leben. Und das ist nachher beim Tod auch das Karma, was man sozusagen angesammelt hat in dem Leben. Man hat Gutes und nicht so Gutes gemacht, also ist ja Energie, die man eigentlich aufgebaut hat. Und dass diese Energie, die dann beim Tod noch vorhanden ist, wird gesagt, sich in einem neuen Leben, in der Wiedergeburt, also dann zeigen kann und wieder gestalten kann. Könnte sein.
Könnte sein.
Könnte sein, ja.
Ich habe mir ein bisschen deine Texte angeschaut auf deiner Webseite und da ist jetzt ein Textteil, den ich kurz zitieren möchte. Du schreibst, dass ich mich nicht mehr um das Älterwerden kümmern muss, ist eine Erleichterung. Ich bin ja alt. Ich habe dieses Stadium hinter mir. Es hat was Befreiendes. Und dazu wollte ich jetzt fragen, ab wann kam denn das? Dass dieses Selbstverständnis, dass du sagst, ich bin ja jetzt schon alt und das hat was Befreiendes für mich.
Das ist eigentlich so erst in, sagen wir, in den letzten 20 oder noch weniger Jahren gekommen. Solange ich noch aktiv sehr viel konnte, machen konnte, fühlte ich mich noch sehr lebendig und nicht jung in dem Sinn, aber jung im Tun.
Aber du kannst ja immer noch sehr viel.
Ich kann immer noch, ja. Ich mache immer noch meine Wohnung, ich koche selber, mache selber, schreibe selber und mache die Dinge noch selber. Ja. Aber sie fallen mir viel schwerer.
Aha.
Ja. Und mir fallen oft so Wörter einfach aus dem Gedächtnis heraus. Ich denke, das wolltest du doch sagen und das Wort kommt gar nicht. Mhm. Das ist so eine neue Sache. Da sage ich, aha, so fängt wohl Demenz an. Ja, das ist natürlich. Der Mensch, der wird auch weniger. Und das gehört so dazu. Und ich sehe das dann auch gar nicht als schlimm an. Ich denke nur, gut, dann lässt du dieses Wort, tust ein anderes dafür. Also es geht Gott sei Dank auch noch, ja, um Schreiben oder so. Ne? Aber Alter selber, wenn man wirklich sich alt fühlt und auch das Gefühl hat, ich darf ruhig mal was vergessen, ich darf ruhig mal was verlegen, ich darf mal was sprechen, was kindlich oder unsinnig erscheint vielleicht. Lauf mit dem Rollator auf der Straße herum, ganz fröhlich sogar. Und das tun können, gibt Freiheit.
Mhm.
Das ist eine gewisse Freiheit. So würde man sagen, eine Narrenfreiheit des Alterns.
Mhm.
Ja.
Ein anderes Zitat auch von deinem Text, es ist vielleicht eh der gleiche Text sogar, lautet, der Tod kommt immer näher, die mir verbleibende Zeit ist kostbar und ich versuche sie für mich und andere noch mit Freude, Liebe und Erkenntnissen zu nutzen. Geistige kleine Lichtblitze sind das beste Geschenk, das mir gegeben wird. Da wollte ich fragen, wie genau meinst du das oder welche Art von Erkenntnissen oder Lichtblitzen sind denn da diese Geschenke, auf die du dich da beziehst?
Ja, erstmal ein Geschenk, dass wir eine österreich-buddhistische Religionsgesellschaft haben und dass da auch ein buddhistisches Zentrum in Wien ist, wo man sich treffen kann. Wo man mit Leuten, also unterrichten, aber auch ins Gespräch kommen kann, die auch diese Richtung haben und ja, und die offen sind eben für solche Sachen, wo man ja sonst ein bisschen Schwierigkeit kriegt mit Menschen. Ja, sie wollen nicht gerne über Ende und Tod und Sterben sprechen, weil sie Angst davor haben, klar. Und im Zentrum, weil ich dann auch in meinen Kursen sehr locker über meinen eigenen Tod spreche und dann spreche, dann wünscht mir erstmal über den Tod, weiß ich ja nicht, könnt ihr gar nicht sagen und weiß ich auch nicht, wie er sein wird. Aber das Sterben hoffe ich, dass es ein gutes wird. Und da könnt ihr mir gute Wünsche mal zuschicken. Und wenn ich nachher nicht mehr bin, meine Vertretungen, ich habe wunderbare Vertretungen, Brigitte Hahn und andere, aber sehr schön, dann schickt ihr mir von oben mal auch mal Grüße noch runter. Wer weiß, man kann es ja versuchen, nicht? Und ich schicke welche von unten zu euch runter. Und ihr schickt mir welche rauf. Also das wäre doch mal die Idee, schon mal zu haben, ist ja ganz nett. Und die hatte ich bei meinen kleinen Enkeln, da schon lange, lange her. Da waren die, jetzt sind die ja auch schon groß, haben wieder Kinder. Also, da fragten sie mich, Oma, wann stirbst du denn? So ganz direkt gefragt. Da sage ich, ja, das kann ich nicht sagen, irgendwann kommt das. Und dann bin ich nicht mehr bei euch, dann bin ich eben da oben im Himmel, waren ja so klein, 3, 4. Und wenn die Sterne leuchten, dann sucht euch mal einen Stern, der besonders blinkt. Da schicke ich euch einen Gruß runter. Und das war dann mit den Sternen ein bisschen sich unterhalten können. Das war für die so 3-4-Jährige genau das, dachte ich, wäre das richtig. Das fand ich auch gut, dass man mit Oma irgendwo noch Kontakt haben könnte, wenn sie nicht mehr da ist. Ja, ja, das geht jetzt ein bisschen anders, aber trotzdem sind wir noch sehr gut miteinander und können auch zum Glück auch über das sprechen. Mhm. Auch meine Töchter und meine Enkel wissen, dass es für mich gut ist, für mich richtig ist, dass ich im Grunde denke ich, was ich jetzt noch an Leben habe, das ist so ein eigentlich ein bisschen überflüssig, aber das Überflüssige muss man dann ja auch nehmen, ja.
Was, wie meinst du das mit eigentlich ein bisschen überflüssig?
Eigentlich wäre jetzt schon der Termin oder die Zeit richtig, dass diese Zeit sterben könnte. Und ich wundere mich immer, dass ich immer noch morgens aufwache und immer noch einen Tag wieder vor mir habe und dann auch was versuche, mit diesem Tag natürlich was zu machen.
Ja. Aber warum denkst du, dass eigentlich schon der Zeitpunkt wäre?
So, manchmal denke ich, es reicht mir auch. Mhm. Es ist im Grunde immer wieder dasselbe tun und dasselbe nochmal versuchen. Mir geht es hauptsächlich jetzt drum, um das Danken. Ich denke, jetzt ist eigentlich Zeit, nicht mehr zu viel Neues zu machen. Ich mache ja nur allerdings diese heilenden Energien, das liegt mir auch nochmal im Kopf und auch möglichst in Schriften. Aber sonst ist es Danken. Danken, danken, danken. Ich habe so viel bekommen, dass ich finde, dass man nur voll Dank sein kann. Mein Leben immer noch ganz liebe Leute, die mir helfen, die liebevoll zu mir sind. Ich war jetzt im Retreat, es war so eine Harmonie da drin, waren 40 Leute oder fast 40, wunderbar. Und dann hat man mich am Arm geführt zum buddhistischen Altar dahin und man verneigt sich ständig. Ganz früher habe ich mich nie verneigt. Ganz im Anfang habe ich gedacht, nein, das finde ich von der Buddha-Figur verneigen, finde ich nicht, passt nicht. Aber inzwischen, wo ich die Lehre so gut kenne, oder zumindest versuche, sie zu kennen, finde ich sie so großartig. Und ich denke, es gibt nichts Schöneres, als sich wirklich mit den Händen zusammen und tief verneigen vor so einer Lehre, die das Leben so bereichern kann und auch zum Tod hinführen kann und vielleicht sogar über den Tod hinausführen kann. Das ist was ganz Besonderes. Und jetzt verneige ich mich tief und da ich das tue, machen das auch alle in meinem Kurs. Und diese Ehrfurcht vor etwas Höherem, das halte ich für etwas Gutes im eigenen Sinne. Man erhält was von diesem, was man verehrt. Es ist eine Verbindung hinzu. Eine, ja, wenn man es liebt, eine liebende Verbindung dahin. Mhm. Und das ist aufbauend, wertvoll.
Du sagst oder du hast gerade gesagt, du wunderst dich dann, wenn du dann wieder aufwachst und es ist der nächste Tag da und dann versuchst du doch diesen Überfluss oder vielleicht auch dieses Geschenk, kann man sagen, ja, auch sinnvoll zu nutzen. Was ist denn dann für dich jetzt sinnvoll? Also wie nutzt du es denn sinnvoll? Wie setzt du deine Prioritäten?
Im Buddhismus werden ja viele Ratschläge vom Buddha gegeben, aber eine Sache finde ich besonders prägnant und auch für das Leben selber, für das Tun und Denken sehr wichtig, ist dieses heilsam und unheilsam. Diese zwei Worte heißt nicht gut und böse oder schlecht und richtig, sondern ist etwas, was zum Heil führt, zu deinem Glück, und etwas, was zu deinem Unheil führt, zu deinem Unglück. Und dass du weißt, was führt zum Unheil. Alles, was Leid bringt, was Schaden bringt, was Schmerz macht, mir selber, aber auch anderen. Da auf beiden Seiten mal schauen. Und das Heilsame, das bringt, hat keinen Schaden, keinen Schmerz, kein Leid, bringt eher Freundlichkeit, liebevolles Zuwenden, solche Dinge. Also wähle. Wähle, wenn du schon in Gedanken bist, wähle in deinen Gedanken. Ist es ein heilsamer Gedanke? Dann führe ihn weiter, dann führe es aus. Ist es ein unheilsamer? Dann stoppe ihn, dann pass auf, dass du da nicht hineinrutscht durch Verlockungen, die es ja immer zu gibt, nicht? Und da ein bisschen aufpassen da. Und dieses Unterscheiden von heilsam und unheilsam, da kannst du mal eine Möglichkeit haben, richtige Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Und das ist wichtig, richtige Entscheidungen. Weil wenn es nicht unheilsam ist, sondern heilsam ist, dann kann nur ein Heil daraus entstehen. Auch wenn nicht alles glückt. Aber du hast heilsam gedacht, du hast heilsame Energien in die Welt gegeben oder auch dir selbst gegeben, und da kann nur was Heilsames auch zurückkommen. So wird das im Buddhismus gesehen und ich finde das wunderbar.
Und wie unterscheidest du dann, wenn ich dann zum Beispiel den Eindruck habe, das ist jetzt aus meiner Sicht heilsam, aber vielleicht dann für den anderen unheilsam oder nicht heilsam, wie ist das dann?
Da heißt es nicht tun. Es soll für beide Seiten heilsam sein. Oder zumindest hundertprozentig geht es ja auch nicht, nicht? Also dann mal sehen, ist man mit über 50% hoffentlich so, doch heilsam. Es macht keinen großen Schaden. Dass es beim anderen vielleicht nicht angenehm ankommt, das ist was anderes. Das ist nicht Schaden bringt. Wenn es wahr ist und trotzdem heilsam ist, dann kann ja auch unangenehm sein, dass ich weniger esse zum Beispiel, wenn ich immer zu gierig noch mehr haben will. Also dann mal schränke das mal ein. Mag ich nicht gern, mache ich aber, ist heilsam. Oder sondern Leuten, ich bin sehr vorsichtig, sehr sparsam im Geld, und beim Buddhismus geht es ja immer um Dana, um Geben, freiwilliges Geben. Weil am Anfang auch, ja, was gibt man denn da? Nur das Geringste oder gibt man mehr oder so? Wo man denn da auch, was ist denn heilsam jetzt für mich? Was tut mir eigentlich gut, wenn ich wirklich mal mehr gegeben habe? Der Buddha sagt, es soll Freude geben. Schon im Vorhinein, ich habe was zu geben, dann wirklich was geben und hinterher sagen, oh, ich freue mich, ich habe wirklich mal losgelassen, ich habe wirklich mal eine größere Spende, also Dana, gegeben. Also so dieses heilsam und unheilsam mal ein bisschen gegeneinander aufwägen und mal sehen, wie komme ich damit zurecht. Mir hat es richtig geholfen zu Entscheidungen. Ja.
Du hast auch vorhin gesagt, quasi es ist in Ordnung für dich, es wäre auch für dich schon Zeit. Glaubst du, würde da jede Person hinkommen, wenn sie nur ausreichend alt wird? Oder hat das etwas damit zu tun, dass du den Eindruck hast, du hast sinnerfüllt gelebt? Oder wie kommt man denn oder wann an diesen Punkt, wo man sagt, und jetzt ist gut?
Ja, kann ich gar nicht so genau sagen eigentlich. Ich glaube so, ich habe das getan, was ich tun konnte, und ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr allzu viel tun. Ich versuche es noch, Aber es wird ständig weniger, natürlich, die Kräfte.
Du sprichst gerade mit mir und das werden noch viele Menschen auch hören. Du machst Retreats, also du machst ja immer noch.
Ja, ich mache einiges. Noch, aber es wird schon mühsamer. Also vorher war es immer eine Freude, ich kam aus dem Retreat, war aufgebaut, großartig. Jetzt bin ich auch aufgebaut, aber ich muss mich hinlegen. Jetzt muss ich erstmal nur Pause haben und auch keinen mehr sehen und nichts mehr sprechen und gar nichts. Ruhe haben. Ich brauche viel Ruhe jetzt. Ich merke, die Ruhe tut mir gut. Und ich kann dann wieder gerne sprechen, auch unterrichten, finde ich wunderbar, mit anderen reden. Aber dann ziehe ich mich zurück, lege mich glatt wieder hin, Pause. Und vielleicht sollte ich eine Sache noch sagen. Die habe ich erst seit vielleicht 2 Jahren oder so entdeckt. Ich habe immer so Entdeckungen gemacht in meinem Leben. Es geht so nach der Reihe Entdeckungen. Und diese letzte Entdeckung, die heißt das Heilige entdecken. Das Heilige habe ich so im Christentum so gelernt. So, ich habe so ein Büchlein dann in die Hand gekriegt, das ich gar nicht wollte. Irgendwo habe ich das auch weggelegt. Und dann habe ich es mir mal angeschaut. Da stand dann, Gebete zum Heiligen Geist, öffne mein Herz. Und dachte ich, was ist denn das, so was Kirchliches, interessiert mich eigentlich gar nicht, also brauche ich wohl nicht. Und dann habe ich mal reingeschaut. Und dann stand da, atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Da habe ich aber aufgehorcht. Ich dachte, das ist ja Meditieren, atme in mir, du Heiliger Geist, was ist dieser Heilige Geist? Und da bin ich mal so ganz vorsichtig mal schauen, was kann der sein? Diese heilige Kraft in mir, ist die da? Natürlich ist die da. Ist ja in jedem wahrscheinlich. Diese heilige Kraft, atme in mir, du heilige Kraft, habe ich dann gesagt. Und da habe ich gesagt, ich kann aber auch sagen, du heiliger Geist. Obwohl ich dieses Kirchliche wollte ich nicht, sondern das Innerste. Das Innerste, was ein Mensch hat, das ist wohl heilig. Und dann ging es weiter. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges behüte. Und behüte mich, du Heiliger Geist, dass ich es nimmermehr verliere. Das hat mich aber ergriffen, voll ergriffen. Und da dachte ich, da ist etwas, was du noch gar nicht richtig sozusagen erfasst hast. Es ist da, immer da gewesen, aber du hast es nicht erfasst. Und da habe ich dieses Heilige zu meinem Meditieren genommen. Da habe ich diese heilige Kraft oder Heiligen Geist, wie immer ich das nennen mag, in meine Meditation hineingenommen und habe gedacht, das ist wunderbar, das ist etwas so Reines, Übersinnliches, Kraftvolles, was mich mit etwas verbindet, was absolut heilig ist. Und das hat mich sehr erfreut und sehr freut, ja, also erfüllt, würde ich sagen. Ja. Und das ist eigentlich so jetzt meine Idee oder meine Vorstellung, auch vom Tod, in was Heiliges hineinzukommen.
Also wie du das beschreibst, es wirkt doch, als hätte es nicht nur dich erfüllt, sondern auch ein Stück weit befreit. Also du wirkst auch so befreiend, ja,
ist wenn befreiend. Du das ist befreiend. Dieses Erfülltsein, ich hab versucht, das zu tun, was ich meinte, was richtig wäre. mehr kann man ja nur nicht. Und damit auch einverstanden sein. Ein bisschen einverstanden. Ist ja noch immer nicht alles richtig, aber mehr kann man ja nur nicht. Es kommt die Unvollkommenheit ja immer noch dazu. Aber ich bin auch mit der Unvollkommenheit einverstanden.
Das wäre auch gleich meine nächste Frage gewesen. Auch das habe ich in einem Interview gelesen, dass du sagst, ich nehme das Leben so an, wie es ist. Also eben auch Unvollkommenheit und so weiter. Hast du das auch durch Meditation gelernt oder hattest du das schon immer? Oder wie schaffst du es, das Leben einfach so anzunehmen, wie es ist?
Ja, danke, dass du mich das noch fragst. Denn das ist ein Thema, das ich immer bringe in meinen Retreats. Und ziemlich ausführlich. Denn ich werde oft gefragt, wie geht Selbstliebe? Ich möchte mich lieben, ich kann es gar nicht richtig, ich komme nicht dran. Ich finde, dass ich so viele Dinge mache, die gar nicht richtig sind. Ich bin nicht richtig und solche Sachen. Und da gehört diese Erkenntnis der Unvollkommenheit dahin, dass sie endlich merken, sich selbst zu lieben mit den Unvollkommenheiten, mit den Fehlern, mit den Schwächen, dass das sogar gewollt ist von der Natur. Dass es ein Naturphänomen ist, dass man sich ja auch als Mensch entwickeln kann, weil man noch nicht alles kann. Wenn du alles könntest, brauchtest du keine Entwicklung. Wäre ein furchtbar ödes, langweiliges Leben, wenn du schon alles erledigt hast, alles schon entwickelt ist. Das ist ja kein Leben, das ist im Grunde tot sein im Leben. Und da gibt es sogar Verse, dass der Buddha sagt, Wachsamkeit befreit vom Tod. Tod sind die, die gar nicht mehr lebendig leben. Die das Leben praktisch so hinnehmen, Gewohnheit und nichts weiter als Gewohnheit machen und fertig machen und sonst nichts. Dass das im Grunde Leben ist wie Tod. Und das versuche ich Ihnen zu vermitteln. Die Unvollkommenheit macht das Leben lebendig.
So ein schöner Gedanke.
Ja.
Gibt es in deinem Leben einen bestimmten Moment oder eine Situation, die dir einfällt, die deine Sichtweise auf den Tod oder das Sterben besonders geprägt hat?
Ja, das war wohl fast 20 Jahren. Da hatte ich eine Krebsdiagnose, Bauchspeicheldrüse. Und da dachte ich, akzeptierend, so ist das jetzt. Jetzt musst du dich auf den Tod vorbereiten. Das war mir ganz klar, dass meistens wurde so prognostiziert ein halbes Jahr. Also, und da habe ich so intensiv meditiert, weil ich dachte, das ist das Beste, was ich tun kann, mich auf mich selbst besinnen, mein Inneres und meditieren und auf den Tod hin meditieren und so. Das habe ich, und da habe ich diese drei großen Gesetze, die Vergänglichkeit, die Unvollkommenheit, die Substanzlosigkeit, diese Gesetze ganz intensiv immer in meine Meditation genommen. Und das hat mir sehr geholfen.
Aber dann bist du nicht gestorben.
Bin ich nicht gestorben. Und da habe ich auch, was mache ich jetzt? Mit meiner Freizeit. Jetzt bist du ja gar nicht gestorben. Und das war irgendwo ein befreundeter Arzt, der Diagnosezentren hat. Du siehst mir nicht aus wie eine, die Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Nicht? Und hat mich dann genommen und hat er seine Leute das machen lassen, kam raus zu mir und sagte, ja, ich habe zwei Antworten, eine positive und eine negative. Ja, ja, dann fangen wir mit der positiven an. Du hast keinen Krebs mehr oder so. Das war wahrscheinlich ein Tumor, der aber nicht als Krebs sich dann gestaltet hat. Und das Zweite, auch du musst sterben. Ist nicht so negativ, wie du meinst. Meinte er auch nicht. Wir lachten beide, wir freuten uns. Ja, also, aber wie gesagt, ich hatte mich drauf eingestellt. Und das tue ich auch ganz bewusst. Und das finde ich schwierig, weil ich jetzt so, kann sein, kann nicht sein. Also jetzt so, ich habe öfter mal so Schwächeanfälle, denke ich, das ist jetzt so. Also dann nimm es hin, ist gut. Und dann werde ich schon wieder munter. Und ich habe ja so meine heilenden Energien, ganz praktische, die ich jetzt immer zu Leuten sage. Zum Beispiel für mein Herz habe ich etwas erfunden, wenn es stolpert, also aussetzt, doppelschlägt und was alles so da immer ist. Hatte ich schon vor 40 Jahren hatte ich solche Herzrhythmusstörungen. Da wollte ein, sollte ich zum Herzspezialisten, war dann da und als erstes machen wir jetzt Blutverdünnung. Sag ich, Herr Doktor, das kann ich nicht, denn ich habe das mal versucht und sofort hatte ich Nasenbluten und das hat gar nicht aufgehört. Na, dann kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Habe mich verabschiedet, bin weg. Dann mache ich also selber was, was ich richtig finde. Ja. Und ich neuerdings, das ist allerdings erst seit einem Jahr, mache ich Füße klopfen nach einer Ärztin, tierischer Song. Und jetzt mache ich für mein Herz und die Lungen Hände klopfen, die Finger verschränken, so, und unten ganz locker die Schultern klopfen, klopfen, klopfen. 20 Mal mindestens. Dann breite ich die Arme aus, Hände, Finger spreizen, Fäuste machen, Finger spreizen, mal tief durchatmen, kommt wieder mal, vorne 20 Mal, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, und wieder spreizen, so, so. Und das dritte Mal, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, und da lade ich alle, die einen, die ein bisschen schwach im Herzen sind, soll mal ausprobieren. Wenn es nicht gut tut, können sie es lassen. Wenn es hilft, machen. Und das so mal so 3 mal die 20 sind 60 oder auch mehr. Aber ich hatte gemerkt mit so, ja, und dieses ganz locker ist auch für die Schultern und Nacken gut. Und wenn man viel im Kopf hat und grübelt, und dann mal die schön mit, so, dass es richtig klingt, so dieses in den Händen. Dann ist man ein bisschen weg von dem Kopf und vom Denken. Mhm. Und das tut auch gut, dem Gehirn. Mhm. Das ist also Gehirn- und Herzübung. Also die mal durchführen. Ist eine gute Sache. Solche dummen Tricks, die baue ich jetzt immer auf.
Und die fallen dir ein?
Die fallen mir zum Teil ein. Ich habe dann von den Fußklopfen hatte ich allerdings mal was gelesen. Und jetzt neuerdings habe ich auch das ein Büchlein mal gelesen von einem Dr. Bohne, einem Psychiater. Bitte klopfen steht da vorne so. Bitte klopfen. Und der klopft ganz verschiedene Sachen mit den Händen und Punkte und so. Der ist dafür, dass man psychische Schwierigkeiten also mit Klopfen gut behandeln kann.
Und diese Dinge, ist das auch was in diesem Heilen der Energien in diesem Buch jetzt vorkommt oder ist das wieder was anderes?
In dem Buch vorkommt? In dem jetzt, in meinem jetzt?
In diesem, was du jetzt neu, hast du nicht gesagt, du schreibst gerade.
Was ich jetzt neu, ja, das, da mache ich diese heilenden Energien.
Genau.
Auch das Klopfen und das Mental. Ich habe ja früher mal 2 Jahre oder länger autogenes Training mit einem Professor gemacht. Und sehr eifrig. Und ich ist ja im Grunde auch aus der Meditation, die Sammlung ist durchaus da. Und ich verbinde das jetzt gerne mit heilenden Strömen, dass man sich das vorstellt, mental, und die heilenden Ströme im Kreis, möglich Kreisströme, die ich mache, dass Sie vorstellen, damit kann ich meine Schultergelenke, die sehr schwach sind und immer wieder wehtun, arthrotisch, und mache ich einen Kreis, einen Energiekreis und lasse mental Energien, Atem, Blut, Lymphe, Nervenenergien durchfließen. Mhm. Kann man das so richtig vorstellen? Und das immer wieder, immer wieder. Dann kommt Wärme in diesen Kreis, dann kommt das Gefühl von Kraft. Und dass ich Schwierigkeiten, die sich abgelagert haben bei Arthrosis und so, dass sich das auflöst und ich kann meine Arme wieder bewegen. Mhm. Ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, manchmal meinen Arm nicht hochkriegen können, vor Arthrosis tat so weh. Ich mache meine Energiekreise.
Und dann geht's.
Und die verschiedenen Körperteilen, da bin ich geschickt im Ausdenken oder Nachspüren. Ich komme ja auch von der Physiotherapie, weiß ein bisschen mit dem Körper Bescheid. Und da wieder ein Bein nach unten, eine Schleife machen oder das andere Bein, eine mentale Energieschleife. Und das sind so die Sachen, die ich da alle einbringen will.
Ich wollte jetzt noch mal kurz zurück. Also du hattest diese Diagnose mit diesem Krebs damals und hast dich vorbereitet auf den Tod und bist dann, wie man sieht, doch nicht gestorben vor 20 Jahren. Hast du dann nach diesem Erlebnis dein Leben irgendwie verändert oder etwas anders gemacht? Oder hast du im Prinzip ähnlich weitergelebt?
Ja, etwas habe ich wohl anders gemacht. Ich habe vorher immer gedacht, ich habe Zeit, das und jenes noch, was ich noch vorhabe, zu machen. Ja, das machst du dann mal, vielleicht morgen, ein Jahr später, zwei Jahre später. Und da ist mir aufgegangen, du hast keine Zeit. Du weißt nie, wann es zu Ende ist. Wenn du etwas machen willst, jetzt. Und ich habe ganz rigoros dann angefangen, jetzt. Ich war sonst gerne eine Aufschieberin. Ich wollte das, ach nein, jetzt mache ich noch das andere, macht mir mehr Spaß, rausgehen, spazieren und jenes oder mit anderen noch zusammen sein lange oder so. Habe ich gedacht, nein, jetzt musst du das tun, was wirklich dir anliegt, was du meinst, was noch gemacht werden sollte. Versuch es zumindest. Und das habe ich versucht. Deswegen habe ich auch das Buch dann noch geschrieben, weil ich dachte, ja, da habe ich ja Zeit dafür. Na, habe ich ja nicht.
Und wie gehst du dann damit um, wenn bei diesem Jetzt nicht nur eine Buchidee aufkommt, sondern 10?
Ja, das sind ja meine Entdeckungen. Wenn ich mal die mal aufzählen kann, meine Entdeckungen. Das erste war Buddhismus, dass man das jetzt als jetzt erleben muss, im Jetzt sein muss und nicht im Morgen, nicht planen und nicht vergessen, sondern spüren, was jetzt ist. Das zweite war, dass du einen Weg möglichst haben solltest, ein Ziel. Und dass ich den Buddhismus gefunden habe als Ziel, als ein Weg. Heißt ja auch der achtfache Pfad und der buddhistische Pfad. Das dritte war, die Liebe entdecken, die du wirklich üben kannst und verbreiten kannst. Lieben entdecken und nicht die Liebe. Und da habe ich Lieben entdeckt, liebende Güte, wie man mit umgeht, mit sich, mit anderen. Dieses Lieben, großartig, auch vom Buddha her. Daher, dann das nächste war, Liebe, ja, was ist denn Leben? Und da kamen die großen Lebensgesetze dann dran, die das auch zu erleben. Eine Entdeckung, ja, das ist es. Und nachdem kam dran, eigentlich mein Innenleben entdecken. Ich habe auch eine Innenwelt. Wie du sagtest, was kommen denn alle für Ideen? Kommen nur eine, kommen ja viele. Sortieren, was ist denn wirklich jetzt, was du machen willst und was möchtest du auch noch. Es ist nicht ganz einfach. Ich habe mir auch immer viele Ideen. Und dann das auch mal sehen, die Innenwelt ist so reich. Das hast du alles, die Möglichkeiten hast du alles. Eigentlich toll, was da in deinem Kopf alles sein kann. Und das könnte man das selbst nennen, aber ich habe es eher Innenwelt oder sowas genannt, innere Welt. Ja. Mhm. Und was war danach eigentlich? Kam auch, ja, nach der Innenwelt, da kam die Heiligkeit. Da kam die Heiligkeit, die habe ich dann entdeckt. Das ist noch was ganz Besonderes. Das gibt dem noch einen, ja, noch einen Schein, noch einen heiligen Schein, wie man so schön sagt, den auch darum alles Leben tun, dass Leben eigentlich etwas Heiliges ist an sich, finde ich wunderbar. Mhm. Ja. Und dann als letztes kam eben doch die Dankbarkeit, dass man für all das wirklich von Herzen nur danken kann. Das sind so meine Entdeckungen. Aber was hattest du dann nochmal gefragt? Da war eine Frage, die ich nicht...
Du hast sie mir im Prinzip beantwortet. Ich hatte gefragt, quasi wie damit umgehen, wenn du sagst, ich möchte noch was machen, wann machst du es jetzt? Weil ich habe nicht ewig Zeit. Und meine Frage war, wenn du jetzt mehrere Sachen hast, die du jetzt machst, quasi wie setzt du die Prioritäten? Woher weißt du... Weil eben, ich möchte vielleicht nicht ein Buch schreiben, sondern 10 Bücher und habe viele Ideen quasi, wo ist da das Erste? Aber da hast du, glaube ich, jetzt gesagt, das, was am stärksten ist oder am intensivsten ist, was...
Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass man nicht alles machen kann. Ich finde das so schön, dass man so vieles eigentlich umsetzen kann. Also Ich könnte, wenn ich könnte, so muss ich mal sagen, wenn noch Kraft hätte und alles noch tun könnte, könnte ich noch vieles, weil im Kopf ist noch einiges. Aber vielleicht ist das so mit Wiedergeburt oder so auch vielleicht erledigt. Ja, kann ja sein.
Ja.
Vielleicht. Ich lasse es auch mal beim Vielleicht. Denn lieber möchte ich ganz aufgelöst sein, nicht mehr wiedergeboren.
Warum?
Weil ich dieses vollkommene freie Sein, denke ich, das ist das allerhöchste, schönste. Aber ich habe ja noch viele Ideen, vielleicht ist das erstmal dran noch.
Hast du einen Wunsch an den Tod oder an dein Sterben?
Ja, wünsche eigentlich, dass ich so in diesem Gefühl von liebender Güte mit etwas Wehmut wahrscheinlich Abschied nehmen kann. Dass ich wirklich von allem, von meinen lieben Menschen, Familie, aber auch, ich habe so viele liebe Freunde und Freundinnen, also im Geist, kann ja nicht alle haben, Abschied nehmen kann. Und ich kann mir nur vorstellen, dass man Abschied nehmen kann und dann sich innerlich wendet wirklich zum Tod hin. Dass man dann nicht dann bleibt bei denen nur, sondern jetzt ist es Zeit, jetzt ist das Letzte, da gehe ich alleine. Das ist richtig und da gehe ich auch alleine. Und da brauche ich auch meine eigene Kraft und Ruhe. Und das wünsche ich mir auch, dass man mich da ganz in Ruhe lässt. Mhm. Ja.
Und ist es dir auch wichtig, dieser Gedanke, woran sollen sich die Menschen erinnern, wenn du mal nicht mehr bist? Ist das für dich ein wichtiger Gedanke?
Ja, das an irgendwas Liebevolles, Gutes, was ich mal gemacht habe, das möchte ich schon ganz gern, dass ich da dran erinnern. Das ist schön. Denn wenn man sich an etwas Liebes erinnert, das tut einem immer wohl. Und ich möchte, dass es Ihnen allen wohl tut.
Ja. Das ist schön. Gibt es noch etwas, was du noch sagst, was dir noch als Idee kommt, jetzt noch zu diesem Thema, wo du sagst, das finde ich noch wichtig, das möchte ich dazu noch dazugeben?
Ja, ich wünsche eigentlich all den Nachkommenden, ich habe ja im wie gesagt, bis zu Urenkelchen. Aber ich sehe auf der Straße, die kleinen Kinder freuen mich an den Kleinen, wie sie da rumspringen, auf ihren kleinen Rädchen da rumfahren und so. Und die jungen Eltern, herrlich, herrlich. Ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie die Freude am Leben nicht verlieren. Ich habe immer eigentlich wieder Freude am Leben gehabt. Auch jetzt, ich habe Freude am Leben, denn ich halte den Tod für den Höhepunkt des Lebens. Das ist der Höhepunkt. Das ist der Endpunkt vom Leben, aber auch der, gleichzeitig der Höhepunkt. Nicht irgendwann, wo ich mal meinen Mann kennenlernte, war alles schön und so alles. Aber das hat nicht die Tiefe, hat nicht die Kraft.
Also das ist der Höhepunkt, weil er so eine Tiefe hat? Oder warum ist der Tod der Höhepunkt?
Das ganze Leben sammelt sich eigentlich da drin nochmal. Es sammelt sich in diesem letzten Abschied nehmen, in diesem letzten, das ist es. Und nichts Neues kommt hinzu. Das ist der Sammlungspunkt des Lebens eigentlich. Letzte Sammlungspunkt. Und deswegen meine ich, ist nicht der Höhepunkt. So sehe ich es. Und deswegen finde ich diesen Höhepunkt, möchte ich ganz gerne, was ich habe mal gesagt, lebendig erleben. Also soweit man dann noch dann lebendig fühlen kann. Das Sterben. Aber und dann auch wissen, wo der Umschwung ist. Jetzt reicht es, jetzt gehe ich auf die Seite. Jetzt an der Seite lasse ich los, auf der Seite, zu der wende ich mich jetzt. Fände ich gut. Und ich wünsche allen noch, bevor ich gehe, dass das Leben, Freude am Leben, habt Liebe zum Leben, Liebe zum Leben, ganz wichtig. Und das ist, auch wenn es manchmal nicht so ganz einfach ist, trotzdem. Und Vertrauen. Auch Vertrauen ist ganz wichtig. Dass sie Vertrauen haben, gehört eigentlich zum Lieben fast dazu. Ja, dass sie vertrauensvoll lieben können. Denn wenn man wissenschaftlich das betrachtet oder auch ist es nicht so ganz leicht, was auf alle zukommt. Und da wünsche ich Ihnen viel Kraft und dass Sie trotzdem das Leben lieben und Vertrauen haben, dass es weitergeht.
Wie meinst du, wenn man wissenschaftlich betrachtet, ist es
ja,
nicht so ganz leicht?
Wissenschaftlich heute, so mit den ganzen Naturkatastrophen, aber auch was wir mit der Natur gemacht haben, ist ja nicht ganz gut. Und wenn das weitergeht, das natürliche Leben immer mehr einschränken, ist sicher nicht gut. Und das sehen ja die Wissenschaftler auch. Und das sieht man mit offenen Augen überall. Und wenn ich zum Beispiel die Felder sehe, und da sehe ich bloß die Weizen, stehen da grün, kein Unkräutchen und nichts und nichts und nichts. Das ist doch nicht gut. Das kann doch nicht weitergehen. Und ich hoffe, dass da der Umschwung kommt. Die Erkenntnis, dass Leben wirklich auch vom Verderben und so leben muss. Es ist nicht nur alles erhalten jetzt kaum, ich habe heute eine tote Fliege am Fenster gefunden. Ich habe die gehegt, die tote Fliege, und sah endlich mal eine Fliege wieder. Ich habe keine Mücke, keine Fliege, keinen Falter, der reinkommt. Ich lasse alle Türen und Fenster offen. Wo sollen da die Vögel herkommen? Wo kommen die ihre Nahrung für die kleinen Vögelchen? Wo soll das herkommen? Das macht mir Sorgen. Das ist es. Und ich hoffe, dass da die Erkenntnis wiederkommt, wissenschaftlich und auch politisch und was alles dazugehört. Da würde ich glatt in die Politik gehen und dieses Produzieren keimfrei und alles, das tut der Natur nicht gut und tut letztendlich dem ganzen Leben nicht gut. Also da würde ich gerne, aber trotzdem, man muss das Leben so nehmen, wie es gerade ist. Und da leben. Und das ist schön. Und dass sie vor mir sitzen, ist schön. Und dass sie mir zunicken und lächeln, ist auch sehr schön.
Vielen Dank.
Ich habe ja du gesagt. Ja,
ja, du gesagt. Ja, ja. Ja. Ja, vielen Dank, liebe Ursula. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für deine Zeit. Und dann wünsche ich dir noch viel Freude auch mit den Blumen.
Ja, die wunderbaren Tulpen, die doch gerade, aber während wir hier sitzen, gehen sie schon langsam auf.
Sie gehen schon
langsam auf. Das ist erstaunlich. Die waren ganz geschlossen.
Ja.
Und jetzt eine wunderbare Farbe, so bläulich, violett und so. Herrlich, herrlich. Wunderbar. Dankeschön. Und danke für Ihr Gespräch. Es ist immer gut, mal darüber zu sprechen.
Dankeschön. Vielen Dank, liebe Ursula.
Danke.